Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat November. Wie jeden ersten Samstag im Monat mit Gast, ein Jurymitglied, heute Caroline Röder, Literaturwissenschaftlerin und Kinder- und Jugendbuchexpertin. Und es begrüßt sie Ute Wegmann. Es geht um nichts Geringeres heute als um die Weltrettung, eine Selbstrettung, eine Ehrenrettung und um Frauen, Mütter und Töchter und um den weiblichen Körper. Fangen wir doch ganz groß an, Caroline Röder, mit der Weltrettung und mit dem schwersten und größten unserer Bücher. 3x40 cm, 2,5 Kilogramm, über 200 Seiten. Ein spannendes Abenteuer mit einem großartigen Ensemble an Figuren und einem Fahrzeug, das eigens für die Rettungsreise gebaut wurde. Der Autor und Illustrator dieses umfangreichen, überbordenden Bilderbuchs ist der Däne Jakob Martin Stridt. Und in Dänemark ist dieses Buch der Hit. Stridt ist bekannt als politischer und satirischer Karikaturist, als Musiker und Zeichner und Kinderbuchautor. In Deutschland kennt man vielleicht noch das Bilderbuch »Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne«. Ich kann mich erinnern, damals war es eins meiner Lieblingsbücher auf den besten 7. Auch die Riesenbirne war schon ein Feuerwerk der Fantasie. Das hat Stridt nun in Umfang und Thematik hier noch getoppt. Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Ein Satz aus dem jüdischen Talmud, bekannt durch Oskar Schindler. Und um nichts anderes geht es hier. Ein Kind ist krank, das heilende Kraut, die Safranlilien am anderen Ende der Welt. Länder müssen durchfahren, Diktatoren besiegt werden, Grenzen überschritten werden. Und die, die sich da auf den Weg machen, sind viele, unterschiedliche, jung und alt, besonnen und quirlig. Eins verbindet sie, die Sorge um die Zukunft und ihr Zuhause, denn die Häuser am Wasser müssen geräumt werden. Starkregen, Überschwemmungen, schlechte Luft, das ist ihr Alltag. Und einer fiel schon mal in radioaktives Material, ist seitdem grün und spielt hervorragend Schach jetzt. Es gibt wenig Hilfe und wenig Geld, aber sie jammern nicht, sie zögern nicht. Sie handeln in Der fantastische Bus. Caroline Röder, es geht um mehr fast noch als um die Rettung der Welt.
Naja, also mehr als die Rettung der Welt. Ja, das wird versucht, indem man diesen Bus eigentlich erstmal überhaupt zusammenstellt und zusammenbastelt und konstruiert. Aber Sie haben ja schon gesagt, dieses Buch ist einfach ein Buch der Superlative an Gewicht, an Format, an Meisterschaft, künstlerischem Verstand und einer Busladung von ungeheurem Witz, der hier präsentiert wird. Und gleichzeitig steht das eben so im Kontrast zu diesem düsteren Thema, was Sie schon erwähnt haben. Vielleicht kann man es so beschreiben, dass man als erstmal anguckt, wo die Reise losgeht. Und zwar ist der Handlungsort so eine Megacity, so wie im asiatischen Raum man das vielleicht kennt. Man sieht ganz zu Anfang so ein Panorama von einer Stadt. Ein ganzes großformatiges Bild eröffnet sich einem und man sieht dort in die Ecke gedrängt im Hafen eben diese Protagonistinnen leben, um die es dann auch später gehen wird. Sie sind von der Abrissbirne bedroht. Ihnen wird die Heimat, die Unterkunft genommen. Und sie müssen eben fliehen, das ist das eine, oder beziehungsweise sich auf den Weg machen. Und das andere ist eben diese Aufgabe, die Welt zu retten oder beziehungsweise diese Wunderblume, nicht die blaue Blume, sondern eben die Safranlilie zu suchen. Und dazu wird eben in einer großartigen, opulenten Form eben erstmal das Gefährt entwickelt in diesem Buch. Auf vielen Seiten sehen wir Schrauben, große Motoren, die unglaublichsten Turbinen, die hier zusammengeschraubt werden und dann geht die große, große Reise los und über Wasser, über Land. Es wird geflogen, so viel sei verraten.
Jetzt sagen wir immer, die schrauben zusammen und die wohnen am Rande dieser Megacity. Wer sind die denn eigentlich alle? Ja.
Die sind ein ganzer Haufen von ganz unglaublich nett aussehenden Geschöpfen, die alle tierisch angehaucht sind. Also kleine Dachse, Hunde und andere anthropomorphisierte Wesen. Wir haben verschiedene Personen, die im Mittelpunkt stehen. Taku ist eben ein kleiner Hund, der auch diese Geschichte erzählt. Und dann eben der kleine Timo, von dem Sie gesprochen haben, ein kleiner Dachs, der erkrankt ist und der eigentlich da sozusagen der Auslöser ist für diese Reise. Dazu gibt es Tiger und vielfältiges anderes tierisches Personal. Also die bevölkern sozusagen dieses große Buch und die basteln auch diesen Bus und damit geht dann die Reise los. Und über diese 204 Seiten verfolgen wir diese abenteuerliche Fahrt, die unter anderem auch zu einem Diktator führt, beziehungsweise man muss das Land dieses Diktators überwinden, der jeden Tag Geburtstag feiern möchte und dazu Kinder antreten lässt, damit die ihre Geschenke bei ihm abgeben. Also man sieht den Witz, das Augenzwinkern immer wieder bei Strid und gleichzeitig natürlich auch die schwergewichtigen Themen, weil die Erde und die Landschaften, die bewegen sich durch zum Teil apokalyptische Bilder. Man liest davon, dass es einen atomaren Unfall gegeben hat und gleichzeitig muss man sagen, dieses Buch ist nicht düster, sondern es ist ein Feuerwerk an Humor, an Freude und an einer Gemeinschaft, die nicht aufgibt. Und das Ganze ist natürlich märchenhaft, fantastisch erzählt.
Nun habe ich ja zu Beginn gesagt, dieses Buch ist 30x40 cm. Das heißt, wenn wir es aufklappen, ist es 30x80 cm. Aber entsprechend sind natürlich auch die Bilder gestaltet, die oft über die Doppelseiten gehen. Vielleicht noch ganz kurz bei all dem Feuerwerk und all der Fantasie. Ich glaube, das hat sich schon gut transportiert, was wir da vor uns haben. Wie kann man denn so den zeichnerischen Stil beschreiben?
Der ist unaufgeregt, der ist fein im Strich, sind eher transparente, leichte Farben. Wenn man das jetzt so hört, denkt man, das wäre knallig. Das ist es gar nicht, sondern es sind so pastelle Farben oder die ganzen Seiten. Wenn es zum Beispiel durch den Himmel geht, sind dann hellblau ausgefüllt mit Wolken und all das. Und gleichzeitig ist das eben ein Wimmelbild. Viele der Illustrationen, man kann darin sich versinken und versenken und suchen, was alles für Details untergebracht sind, die dann auch wieder ganz filigran angebracht sind. Was vielleicht noch wichtig ist, das ist nicht am Computer generiert, sondern das ist alles mit Hand gearbeitet. Und der Künstler sagt ja, 15 Jahre hat er daran gearbeitet.
15 Jahre. Der letzte Satz lautet, wir wohnen jetzt in Balanka und alles ist gut. Und zuvor reicht die Ziege dem Löwen Tolstoi ein Joint mit den Worten, man kann ja auch anderes anbauen als Blumen. Ein persönlicher Gag des Autors, sicherlich ein bisschen diskutabel im Kinderbuch, aber ein fantastisches Buch, Der fantastische Bus von Jakob Martin Strid aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler, Kunstmann Verlag. 205 Seiten, 2,5 Kilo ab 5. Um Rettung geht es auch im nächsten Buch, der erste Comic der bekannten Hamburger Illustratorin Regina Kehn. Einmal kurz nicht aufgepasst. Der Untertitel: Zwei Waschbären und ein Meer von Problemen. Damit ist eigentlich schon ziemlich viel gesagt, worum es geht. Zwei Waschbären, Freunde, einer recht belesen, der andere eher praktisch veranlagt. Sie frühstücken, aber Butterblumen lecken allein reicht nicht. Sie steigen in eine Abfalltonne. Hier beginnt der Fehler, denn dann taucht die Müllabfuhr auf. Caroline Röder, Tiere in der Stadt, Müllentsorgung in die Welt, Freundschaft schließen in der Not. Sind das die Themen von Regina Kehn?
Auf der Oberfläche ist diese Geschichte, müsste man so erzählen, dass man sagt, ja, Waschbären, die übrigens Walter und Juri heißen, also ein komisches Pärchen, die hier eben sozusagen in die Tonne kommen erstmal und dann in die Müllverbrennung und dann aber dort gerettet werden und dann auf ein Containerschiff und so weiter. Auf der anderen Seite, Regina Kehn problematisiert nicht diese Konsumgesellschaft, dieses Übermaß an Müll, was wir haben, so wie das vielleicht Jörg Müller früher mal gemacht hat mit seinem Der standhafte Zinnsoldat. Ihre Geschichte bleibt eine vergnügliche, abenteuerliche Geschichte, die vorangetrieben wird von ihrem komischen Paar. Ich habe jetzt nicht eine Ebene entdeckt, wo so eine konsumkritische Haltung von ihr eingenommen wird oder beabsichtigt ist.
Jetzt erkennen wir ja ganz klar Regina Kehn, ihren Stil. Wie ist denn der Comic so aufgebaut?
Das große Können von Kehn ist die intensive Farbgestaltung, die klug komponierten Bilder mit Licht und Schatten und so ein grafischer Strich, der immer dann auch wieder so ganz filmisch operiert mit so Zooms auf einzelne Ausschnitte, die zu sehen sind. Und illustrativ finde ich das wirklich sehr schön und überzeugend und reißt einen in der Geschichte mit.
Ein tierisches Abenteuer mit nicht nur zwei Waschbären, sondern eben jede Menge anderer Tiere. Einmal kurz nicht aufgepasst, zwei Waschbären und ein Meer von Problemen von Regina Kehn. Kiebitz Verlag, 136 Seiten ab 6. Das Kinderbuch Jakob und Jelena von Tamara Bach mit Bildern von Barbara Jelin war bereits im August auf der Bestenliste. Deshalb hier jetzt verkürzt dargestellt. Zwei Kinder, beide etwa 10 Jahre alt, treffen in einer Klasse aufeinander. In Zweiergruppen sollen sich die Kinder kennenlernen. Erzählt wird im Wechsel, aber quasi mit einer Stimme und fortlaufend. Welche Geschichte erzählt Tamara Bach?
Ich finde, es ist eine ganz stille, psychologisch angelegte Geschichte, bei der man erwartet, dass es zu größeren Konflikten führt. Sie bleibt aber sehr stark bei ihren Figuren und sozusagen gestaltet sie aus. Wir haben ja bei Jelena das Problem, dass sie ihre beste Freundin, von der getrennt wird, weil diese aufs Gymnasium geht und sie bleibt auf der Gesamtschule. Ihr kindlicher Alltag ist also und ihre Freundschaft ist wesentlich gestört. Dagegen Jakob ist sozusagen sehr stark in seiner eigenen Welt und jetzt treffen, vielleicht auch ein bisschen autistisch gezeichnet als Figur. Und jetzt treffen diese beiden Figuren aufeinander und es bleibt aber auch unverbunden, finde ich. Man hat gar nicht das Gefühl, dass sie wirklich richtig zusammenkommen, sondern es ist so auch ein Erzählprinzip zu sagen, ein bisschen bleiben die sich fremd und das ist sonderbar, weil das Kinderbuch eigentlich sonst immer so versöhnlerisch alle zusammenwürfelt.
Die Bilder sind ja von keiner geringeren als der großartigen Barbara Jelin, die bekannt ist durch ihre historisch-politischen Graphic Novels. Welche Rolle spielt denn Barbara Jelin?
Ich finde, dass sie mit ihrem zarten Strich, den sie hier zeigt, also den sie immer zeigt, ihre großartigen Bilder schätze ich ja sehr. Und hier sind das Blumen, kleine Szenen, die sie sozusagen als Kapitel, Auftakt oder Untermalung hineinstreut und dem Ganzen eigentlich auch nochmal so einen stillen Ton gibt. Ich finde schon, dass es eine bestimmte Wärme verleiht.
Jakob und Jelena von Tamara Bach und Barbara Jelin, Carlsen Verlag, 252 Seiten, ab 10, sagt der Verlag. Heute haben wir verstärkt Zweierkonstellationen. Im nächsten Comic geht es um Mütter und Töchter, vielmehr muss man sagen, um eine Mutter, alleinerziehend mit einer Tochter. Und es geht um Geld, das an allen Ecken fehlt. Katharina Grewe hat 33 Folgen als Webcomic gestaltet. Jetzt erscheint das Buch mit 9 Zusatzfolgen. Es geht um Alltagssituationen, um Antisemitismus, Reisen, die Faszination einer Waschmaschine und um die Stärkung des weiblichen Selbstbewusstseins. Meine Geschichten von Mutter und Tochter. Diese Reduktion, diese Klarheit, diese Art der Konstellation kennen wir als Vater- und Sohn-Geschichten, Caroline Röder.
Genau. Sie stellt das an den Anfang ihrer Comicstrip-Sammlung. Da sieht man Mutter und Tochter, diese beiden Figuren, die sie als Gegenfiguren entworfen hat, in einer Szene, die der Szene Osers nachempfunden ist. Sie lesen nämlich ein Buch. Und was lesen sie? Sie lesen Vater und Sohn. Das ist sozusagen so ein kleiner ironischer Hinweis oder Auftakt, um hineinzukommen. Grewe schafft eine große Hommage an den großen Künstler Plauen und sie versucht, sagt sie in verschiedenen Interviews oder auch in der Pressemappe war das zu lesen, einen neuen Blickwinkel auf diese Figur zu werfen, indem sie eben Mutter und Tochter zeigt und nicht mehr die männliche Paarung.
Es geht ja auch hier um das Stärken, ja, der Mädchen im Grunde genommen, ne?
Ja, also in verschiedensten Bildern sieht man kleine Szenen, wie zum Beispiel, dass die Mutter mit der Tochter dann einen Kampfsport einübt. Aber Katharina Grewe ist jetzt keine Ideologin und sie macht ja kein feministisches Programm daraus, sondern sie hat so einen stillen Humor. Zum Beispiel auch, wenn sie diese Bestärkung der Mädchen macht, dann vielleicht auch deswegen, wenn sie eben zeigt, wie die Mutter ganz selbstbewusst durch die Stadt geht. Und wenn die Mutter zum Beispiel an einer Hauswand eine Hakenkreuzschmiererei sieht und das dann umgestaltet zu etwas, so dass es nicht mehr erkenntlich ist, dann sieht man die beiden vergnügt davongehen danach und bestärkt darin, dass man sich nicht alles bieten lassen muss auf dieser Welt.
Wenn Sie sagen Humor, gerade bei dieser Szene, wo es um die Einübung des Kampfsports geht, das hat mir so gut gefallen. Die beiden Mädchen stehen sich also gegenüber, üben mit Schwertern. Und in dem Moment, wo die Mutter nicht mal guckt, legen sie die Schwerter weg und holen sie die Puppen wieder raus. Also daran sieht man, wie wenig ideologisch die ganze Sache ist. Vielleicht noch mit einem Satz, wie lässt sich denn der Stil von Katharina Greve beschreiben?
Es ist eben auch ein comichafter Stil. Es ist bei ihr leicht illustriert mit zwei Farben, so Kontrastfarben. Wir kennen ja auch ihre großartige Adaption von dem kleinen Prinzen. Und so muss man sich das vorstellen. Ein kräftiger Strich und gleichzeitig extrem reduziert und hier eben mit leichten, schönen Farben koloriert.
Leichte Farben und immer leichte und heitere Problemlösungen, kreativ zwischen den beiden Mutter und Tochter nach vorne schauen, sich nicht als Opfer fühlen und feststellen, das Glück währt auch bei anderen nicht ewig. Meine Geschichten von Mutter und Tochter von Katharina Greve, Avant Verlag, 104 Seiten, ab 10. Jetzt kommen wir zur erzählenden Literatur. Unaufhaltsam steuert ein kilometergroßer Asteroid auf die Erde zu. Man weiß nicht, wann er einschlagen wird, aber man weiß, dass er die Erde mit Sicherheit vernichten wird. Wie lebt man mit diesem Wissen? In dem Roman Katzen, die wir auf unserem Weg trafen, Untertitel Mit wem möchtest du das Ende der Welt erleben, beschäftigte sich die Autorin Nadia Mikail mit dieser Frage. Es ist ein Debüt. Die aus Malaysia stammende Autorin studiert in London Jura und war mit dem Roman in Großbritannien für diverse Preise nominiert. Sie führt uns in eine Familie, in der ein Familienmitglied fehlt, die älteste Schwester June. Sie hat die Familie verlassen und sich nie mehr gemeldet. Im Angesicht des Weltuntergangs will die Mutter sie suchen. Caroline Röder, was für eine Geschichte haben wir hier und wie ist sie erzählt?
Ja, wir haben also nochmal einen Weltuntergang, diesmal eben durch diesen Meteoriteneinschlag. Und wir haben eine Familienkonstellation, bei der es um schmerzhafte Verluste geht oder auch um Traumata. Und ich finde, es schiebt sich bei diesem Roman aber die Familiengeschichte sehr stark in den Vordergrund. Dieser Weltuntergang und mit wem möchte man sozusagen das Ende der Welt erleben, das tritt, finde ich, im Laufe der Erzählung eigentlich zurück, weil die Familie geht dann eben zusammen auf die Suche nach der verlorenen Tochter, nennen wir es mal so. Und dazu mitgenommen wird noch der Freund der Erzählerin von Aisha, wie sie hier genannt ist, und deren Eltern. Also das heißt, das ist eine kleine familiäre Gruppe, die sich auf den Weg macht. Es gibt dazu ja auch noch einen sehr bedeutsamen Titel, nämlich Katzen, die wir auf unserem Weg trafen. Also eine Katze ist natürlich auch dabei, aber auch hier werden wir sozusagen ein bisschen getäuscht, weil ich finde, dass die Katzen eigentlich nur mitlaufen und gar nicht so im Mittelpunkt stehen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand.
Ein Roadtrip, das Ganze. Katzen, die wir auf unserem Weg trafen, von Nadia Mikail, und kleinen Vignetten von Nate NG aus dem Englischen von Uwe Michael Gutschan, DTV Reihe Hansa, 224 Seiten, ab 14 der Roman. Junge Frauen stehen auch im sechsten Buch der Bestenliste, die besten sieben, im Mittelpunkt. Eine Anthologie mit sechs Geschichten von sechs jungen Autorinnen, alle geboren zwischen 1987 und 2000. Amanipada, Anna Dimitrova, Basma Halak, Justine Pust, Katharina Sek und Rabia Dohan. Girlhood heißt das Buch. Alle Frauen Mitte, Ende 20, die Themen unter anderem zwischen zwei Welten leben, Körper und Gewicht, die Social-Media-Macht, ungewollte Schwangerschaft. Caroline Röder, sechs unterschiedliche Geschichten, sechs unterschiedliche Autorinnen mit unterschiedlichen Familiengeschichten. Gibt es etwas Verbindendes, was Sie gefunden haben?
Ja, also ich habe etwas Verbindendes gefunden und das hat mich eigentlich dann auch wirklich sehr beschäftigt. Als ich gemerkt habe, ganz häufig geht es in allen Geschichten immer darum, welche Rolle man gegenüber erfahrenem Leid einnimmt. Und in mehreren Geschichten geht es darum, dass die Protagonistinnen eben gemobbt werden oder ausgegrenzt oder etwas Schreckliches erleben und dass dann aber die Umwelt von ihnen quasi verlangt, lach doch. Es ist doch ein Scherz, es ist doch gar nicht so gemeint. Man soll also zu dem eigenen erlittenen Unrecht darüber nicht aufbegehren oder das nicht von sich weisen, sondern mit einstimmen in das Gelächter. Und das zieht sich eigentlich ziemlich durch, finde ich, bei all diesen 6 verschiedenen Geschichten. Und das fand ich sehr beunruhigend, aber auch gleichzeitig eigentlich sehr treffend für eine Gesellschaft, in der der Ton insgesamt, glaube ich, rauer geworden ist. Aber vielleicht darf ich noch was sagen zu dem Buchtitel, also Girlhood. Ich habe mich da erstmal zur Recherche aufgemacht, weil mir dieser Begriff nicht so ganz klar war. Und ich habe mich auch an den Verlag gewendet und habe gefragt, wie denn dieses Buch zustande gekommen ist, und es ist sozusagen auf Initiative des Verlages entstanden. Also die haben diese Anthologie in Auftrag gegeben, und der Begriff von Girlhood wiederum ist ja kein Begriff, den man jetzt in feministischer Literatur oder woanders in diesem Kontext finden würde. Es gibt so Girlhood-Partys und es gibt einen Film, der so heißt und so. Also es ist so ein Begriff, der noch so ein bisschen oszilliert und von dem man nicht weiß, wohin er geht. Also wenn man ihn inhaltlich übersetzen würde, ja, hat das irgendwie was mit Mädchenschaft sozusagen und Freundschaft zu tun. Wenn man sich die Geschichten genauer ansieht, dann sind das Mädchenfragen. Auf der anderen Seite könnte es überhaupt für Jugendliche zutreffend sein. Und diese Texte zeichnen sich jetzt weniger durch ihr literarische Eloquenz aus, sondern sind eigentlich relativ stark zentriert auf dieses Thematische, aber sind dabei trotzdem sehr eindringlich verfasst.
Die Themen sind ja nun gar keine neuen Themen. Ich habe mich gefragt, wie unterscheiden sich denn eigentlich die Probleme dieser jungen Mädchen, dieser Generation von unseren Problemen Mitte der 80er Jahre?
Die traurige Antwort lautet wahrscheinlich nicht, Ute Wegmann, weil die Welt auch nicht besser geworden ist für Mädchen und für Frauen, sondern wir vielleicht eher wieder dastehen in diesen Zeiten und es sehr gut ist, wenn zumindest viele Autorinnen und Autoren darüber schreiben, dass es besser wäre, wenn sich hier etwas ändert.
Von daher ein gutes Projekt von Seiten des Verlages. Girlhood von Armani Pada, Anna Dimitrova, Basma Halak, Justin Pust, Katharina Seek und Rabia Dochan. Arktis Verlag, 316 Seiten, ab 14. Das letzte Buch auf unserer Liste heute ist ein Sachbuch und als Sachbuch ein Bestärkungsbuch für junge Frauen und Mädchen, sich so anzunehmen, wie man ist. Das heißt, Scham ablegen und sich genaue Kenntnisse über den eigenen Körper zulegen, denn das führt zur Entspannung mit den immer noch tabuisierten Themen. Vulva, Wissen für unter der Gürtellinie, so der Titel, von den beiden Sexualpädagoginnen Rosa Schilling und Nadine Beck und der Illustratorin und Kinderbuchautorin Sandra Bayer. Zuerst zum Inhalt, Caroline Röde. Es geht nicht nur um korrekte Bezeichnungen, sondern auch um Haare im Intimbereich, um Solosex, die eigenen Grenzen, Periode, Schwangerwerden. Wie ist dieses Buch aufgebaut?
Wie ein klassisches Sachbuch, so wie heute moderne klassische Sachbücher sind. Sie sprechen die potenzielle Lesenden sozusagen direkt an und nehmen sie mit. Man muss dieses Sachbuch auch nicht chronologisch lesen. Man kann darin herumblättern und sich verschiedenste Themen raussuchen, die Sie jetzt schon bereits genannt haben. Das Ganze ist farbig illustriert. Es gibt keine anatomischen Abbildungen im biologischen Sinn, sondern es wird alles so comichaft übersetzt. Die Bildebene ist relativ lustig und anschaulich und freundlich. Und die Textebene ist sehr sachlich und gleichzeitig sehr einladend. Ich fand den Text sehr, er nimmt einen mit, er ist respektvoll und er öffnet ganz viele Türen. Ich fand zum Beispiel diesen einen Satz sehr schön. Es wird Zeit, ein paar Dinge klarzustellen und hinter den Reißverschluss zu gucken. Also so, das ist sprachlich schon klug gearbeitet und auch, das meinte ich mir so mit respektvoll, ja, so ein bisschen humorvoll, aber auf der anderen Seite sehr konkret eben auch, was heißt es, Norm und Normal zu sein, was heißt Schönheit und Charme, ein großes Thema und vieles dieser Dinge mehr.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sandra Bayer arbeitet so ein wenig comichaft und bunt und sie bringt, wenn ich sie richtig verstanden habe, dieses Leichte und die Heiterkeit ja da rein. Also sind die Illustrationen in dem Fall schon besonders wichtig?
Das kommt, glaube ich, auf die Betrachtenden an. Ich hätte mir insgesamt dann, glaube ich, weniger Illustratives gewünscht, weil diese Illustrationen selbst jetzt keine tiefere Erkenntnis geben. Manchmal ja, aber es ist eben komplett durch illustriert. Und das wäre gar nicht nötig gewesen.
Ein Sachbuch für Mädchen und Jungs, obwohl man muss sagen, es gibt noch ein Pendant dazu, das heißt ein Peniswissen für unter der Gürtellinie. Unser Buch heute heißt Vulva, Wissen für unter der Gürtellinie von Nadine Beck, Rosa Schilling und Sandra Bayer, Hansa Verlag, 206 Seiten, ab 11. Das waren die besten 7 im November. Vielen Dank, Caroline Röder, für die Präsentation. Auch Dank an die Jury und Dank an die Kollegen in der Technik. Alles nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-App nächste Woche. Hier die Künstlerin Patricia Thoma. Es folgt Computer und Kommunikation. Trotzen Sie dem Wind und genießen Sie das Laubrascheln, rät Ute Wegmann.